Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Willkommen zu den Kulturfragen, heute mit Raphael Smarzoch am Mikrofon. Ein falscher Like auf Twitter, ein blöder Witz oder das Einstehen für eine Meinung, die vom politisch korrekten Mainstream abweicht. Das reicht bereits aus, um gecancelt zu werden. Cancel Culture heißt dieses Phänomen, eine Art wadenbeißer Internetaktivismus, der darauf abzielt, einen unliebsamen Menschen moralisch zu boykottieren, ihn zu beschämen und aus dem öffentlichen Diskurs und Leben zu tilgen. Die Organisatoren des Christopher Street Day wurden gecancelt, weil sie das Motto Einigkeit, Recht, Freiheit für ihren Marsch wählten. Zu nationalistisch tönte es aus den Echokammern der sozialen Medien, sodass das Motto schließlich geändert wurde. Die Londoner Galerie LD50 musste schließen, nachdem sie in einer Ausstellung rechte Meme zeigte. Autorin J.K. Rowling geriet nach einem transfeindlichen Tweet in Ungnade. Harry Potter sei von nun an unlesbar. Und offenbar reicht ein Mittagessen mit einem AfD-Abgeordneten dazu aus, seinen Job zu verlieren. Wie sind diese Ereignisse einzuschätzen? Haben wir es mit der Tyrannei einer linken Sittenpolizei zu tun, die eine unbefangene, offene und experimentelle Kulturarbeit unmöglich macht? Darüber möchte ich in der heutigen Ausgabe der Kulturfragen mit der Autorin, queeren Aktivistin und selbsternannten Polit-Tunte Patsy Lamour-Lalove sprechen, die sich in ihren Vorträgen und Büchern, etwa dem Buch Beißreflexe mit Sprechverboten, linker Identitätspolitik und autoritären Verhaltensstrukturen beschäftigt. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Frau Lamour-Lalove, Menschen zu boykottieren, sie an den Pranger zu stellen und aus dem öffentlichen Leben zu tilgen, das gab es schon immer. Was ist neu an der heutigen Cancel Culture?
Neu ist, würde ich auf jeden Fall sagen, dass das Ganze natürlich durch die digitalen Medien, durch die sozialen Netzwerke geprägt ist und dadurch Menschen ja wirklich massenhaft Gehör finden können. Also sowohl, dass massenhaft Menschen mit dem Aufruf, jemanden zu boykottieren, Gehör finden können, als auch, dass es massenhaft getan wird. Und das zeitigt in meinen Augen sowohl positive Effekte, also dass Menschen jetzt mehrfach Gehör finden können, die ganz spezifische Diskriminierungserfahrungen haben zum Beispiel oder auch Gewalterfahrungen durchlebt haben, aber eben auch die negativen Effekte, dass wirklich auch jede noch so schlecht durchdachte Kritik oder Forderung danach, dass jemand nicht mehr auftreten darf, dass etwas nicht mehr gesagt werden darf, Gehör finden kann, mit inklusive der Feindseligkeit, die dadurch auch mehr Gehör findet. Also es hat sowohl positive als auch negative Effekte.
Darauf möchte ich gleich noch zu sprechen kommen, auf die positiven Effekte. Aber bleiben wir doch erstmal bei so einer Art Psychogramm. Was sind das für Menschen, die das online machen?
Also ich würde sagen, das sind potenziell alle Menschen, also und es sind auch tatsächlich Sehnsüchte oder Wünsche, die alle Menschen kennen, also eine Sehnsucht nach einer einfachen Welt, dazu gehört auch eine Welt, die einfach erklärbar ist, die einfach einteilbar ist in Gut und Böse, dann der Wunsch, andere zu bestrafen und das gehört zu diesem Wunsch dazu, eine autoritäre Sehnsucht, was sich erstmal paradox anhört, also eine autoritäre Sehnsucht, auch selbst reguliert zu werden, also selbst auch von anderen gesagt zu bekommen, wie geht es, sich richtig zu verhalten, wie geht es, sich falsch zu verhalten, was darf man tun, was nicht. Also wirklich eigentlich eine Suche nach einfachen Antworten. Ich würde da gar nicht so sehr davon ausgehen, dass Menschen, die Verbote einfordern, spezielle Menschen sind, sondern es können alle sein und diesen Wunsch kennen auch alle, sondern es geht dann eher darum, was der Inhalt ist, der damit rübergebracht werden soll.
Und die sozialen Medien dienen dabei, kann man das so sagen, als eine Art Brandbeschleuniger?
Ich denke, dass die sozialen Medien diese Massenhaftigkeit tatsächlich beschleunigen, beziehungsweise wohnt es ihnen ja inne, dass damit sehr, sehr viele Menschen erreicht werden können. Die andere Seite ist, dass man sich wirklich anschauen muss, was wird da jeweils vermittelt, was wird geäußert. Und da würde ich auch eher sagen, dass man beispielsweise als Brandbeschleuniger einen nicht wegzukriegenden Hass auf das andere, also auf Homosexuelle, auf Flüchtlinge, als zwei Beispiele nehmen kann, die eher Brandbeschleuniger dafür sind, dass heute, wie es oft gesagt wird, bestimmte Positionen wieder salonfähig werden. Ich würde eher sagen, immer salonfähig geblieben sind, beziehungsweise immer im Untergrund geblieben sind und jetzt insofern salonfähig werden, dass sie massenhaft verbreitet werden können. Das ist eher der Brandbeschleuniger. Ich denke, dass, wie man ja auch in der Vergangenheit gesehen hat, Hass und auch der Wunsch nach Verboten auch ohne soziale Medien vonstatten gehen kann.
Ja, Sie haben gerade zwei rechte Topos Zoe angesprochen. Mhm. Gibt es, also die Cancel Culture wird ja auch oftmals eben mit linken Aktivisten assoziiert. Gibt es eine Cancel Culture von rechts auch?
Na, also es gibt auf jeden Fall diesen Aktivismus der Verletzung. Also ich würde auch gar nicht so sehr von Cancel Culture eigentlich sprechen oder von Call-out Culture, sondern eher von einem Aktivismus, der ja auch ganz bewusst und direkt verantwortlich von Subjekten durchgeführt wird. Und der ein Aktivismus, der mit Verletzungen, mit vorgeschobenen Emotionen arbeitet. Und das gibt es auch von rechter Seite ganz eindeutig. Das ist eher etwas, was unsere gesamte Kultur und auch die Debattenkultur prägt, dass also Emotionen, Identitäten vorgeschoben werden, um eine eigene Position zu immunisieren und eine andere Position zu diskreditieren. Allerdings, das ist mir noch wichtig zu erwähnen, ist das rechte Denken aktuell nicht in dem Sinne salonfähig, dass große Medien über oder das große Reden über Menschenrechte verhindert werden kann. Also dass quasi ein Podium verhindert wird, auf dem es um Menschenrechte geht, wird hier in Deutschland zumindest von Rechten nicht verhindert. Das ist ja zu begrüßen.
Rechte Akteure beklagen sich ja oftmals darüber, dass keine freie Meinungsäußerung mehr möglich sei. Also man denke zum Beispiel an den Schriftsteller Uwe Tellkamp, der sich über einen Gesinnungskorridor in der öffentlichen Debatte beschwerte und mit Auftrittsverboten sanktioniert wurde. Oder der Maler Axel Krause, der die AfD als begrüßenswertes Korrektiv bezeichnete und dann anschließend von der Leipziger Jahresausstellung wieder ausgeladen wurde. Ich frage mich immer, ist das sinnvoll, diese Menschen dann auszuladen? Also spielt so ein Verhalten denn den Rechten dann nicht erst recht in die Hände?
Ich würde sagen, dass das den Rechten nicht in die Hände spielt. Überhaupt
Warum?
Diese Metapher davon, dass man den Rechten mit einem bestimmten Verhalten in die Hände spielt, halte ich tatsächlich eher für theoretisch und aktivistisch ungünstig, weil man sich abhängig macht von der Reaktion der Rechten. Es muss ja darum gehen, welche Standards und welche moralischen Standards möchte ich setzen. Und da spielt es dann nicht so sehr die Rolle, wie das jemand von einer rechten oder faschistischen Partei sieht. Also das ist für mich dann eher der wichtige Punkt, dass man sich quasi von dieser Vorstellung, dass man es den Rechten quasi fast schon recht machen muss, in dem, was man sagt, um ihnen nicht in die Hände zu spielen und sie quasi nicht zu skandalisieren, verabschiedet. Das wäre für mich der wichtigere Punkt. Tatsächlich. Also und in Bezug auf Meinungsfreiheit, ich sehe das tatsächlich auch als ein wichtiges Gut an, dass alle Leute sich ihre Meinung bilden können. Nur die Frage, die dabei untergeht, ist dann, ob es wirklich immer notwendig ist, nur weil man alles sagen darf, auch alles sagen zu müssen. Also gibt es nicht auch einen Standard, den man selbst setzen möchte, was gesagt werden sollte und was beispielsweise als tatsächlich rechtsfaschistisch und menschenfeindlich bezeichnet werden kann. Also ich denke, es sollte nicht in so eine Beliebigkeit gehen. Darum geht es mir immer.
Sie kennen sicherlich auch den Fall von AfD-Gründer Bernd Lucke, der die Partei ja längst verlassen hat und dann auch in die Uni zurückgekehrt ist und dann von lautstarken Demonstranten daran gehindert wurde, seine Vorlesungen abzuhalten. Es gab auch einen Eklat um einen Geschäftsführer eines Smoothie-Unternehmens, der von einem Marketingkongress wieder ausgeladen wurde, weil er halt eben eine recht provokative Werbestrategie fahren möchte. Bei solchen Beispielen frage ich mich dann immer auch nach der Definitionsmacht. Also wer bestimmt dann letztendlich oder was ist dann das Korrektiv, was da zum Greifen kommt? Also wer hat die Macht darüber zu urteilen, dass man dann so jemanden auslädt?
Ja, also da ist es ja tatsächlich wichtig, dass es nicht ein Zentralorgan gibt und man sich das auch nicht so vorstellen soll, das quasi entscheidet, was und man auch froh sein kann und darum auch kämpfen muss, dass es so bleibt, dass es kein Zentralorgan gibt, das entscheidet, was in diesem Sinne erlaubt ist und was nicht, auf dieser grundsätzlichen Ebene. Das andere ist ja, dass diese Entscheidung von dem Hintergrund von der Moral getroffen werden, immer. Moral ist auch ein Begriff, der irgendwie relativ negativ häufig gebraucht wird. Ich denke aber, es ist wichtig, tatsächlich auch zwischen gut und schlecht zu unterscheiden, zu versuchen zumindest und da Standards zu setzen. Und dann ist der Punkt bei den Beispielen, die Sie genannt haben, dass ja die eine Seite ist Lucke, der eine Partei mitbegründet hat, die Faschisten in den eigenen Reihen hofiert, ist die eine Seite. Und da muss man sich fragen, wie geht man mit so einem faschistischen Gedankengut um? Die andere Seite, die Sie angesprochen haben, war der Unternehmer, der diese eher, soweit ich informiert bin, diese eher sexuell derben, vulgären Werbesprüche herausgehauen hat und das dann zensiert werden sollte. Da ist ja eher eine Moral am Werk, die sich gegen öffentliches Sprechen über Sexualität empört.
Ist das eine Form von Prüderie?
Das Letztere ist eine Prüderie in jedem Fall. Und da würde ich sagen, muss man sich den Inhalt genauer anschauen, um den es geht. Und wenn es darum geht, dass eine Werbung als zu sexuell aufgeladen betrachtet wird, würde ich auch sagen, okay, ist vielleicht Geschmackssache, aber prinzipiell muss man dafür einstehen, dass es möglich ist, über Sexualität zu sprechen, von mir aus auch in Werbeanzeigen und das auch vulgär. Das ist mein Standpunkt, mein persönlicher. Die andere Seite ist, dass wir in Parlamenten keine Faschisten und Faschistinnen brauchen.
Ist ein Zitat aus Ihrem Buch Beißreflexe, aus einem Essay, wo das Argument endet, wird umso verbissener verfolgt, liest man da in einem Essay. Ist diese Cancel Culture, Callout Culture Ausdruck einer Ohnmachtserfahrung also auch? Also argumentativ ist einem Problem nicht mehr beizukommen, deswegen versucht man es einfach verschwinden zu lassen, es auszutilgen.
Ich habe da so ein ähnliches Problem wie mit dem Begriff der Cancel Culture oder Callout Culture oder was damit gemacht wird, so mit dem Ohnmachtsbegriff, weil das häufig so gebraucht wird, dass die Subjekte, also die Menschen, die Aktivisten und Aktivistinnen nicht mehr so richtig verantwortlich für ihre Handlungen sind, sondern quasi eigentlich ja, wenn man ohnmächtig ist, verliert man die Kontrolle über das Bewusstsein, über den Körper. Und das ist ja da nicht der Fall, sondern das sind Leute, die ganz bewusst diesen Eindruck erzeugen, sie seien ohnmächtig, aufgrund ihrer Verletzung und die Verletzung selber dann als Argument benutzen. Und das ist, denke ich, hier der entscheidende Punkt in dieser Form von Aktivismus, dass man, wie schon gesagt, sich durch diese Verletzungsposition, durch diese vorgeschobene Emotion, verletzt zu sein, immunisiert. Und dann tatsächlich ist es so, dass man alle weitere Auseinandersetzung dadurch verhindert, dass das einzige Argument, was noch gilt, lautet, dass man verletzt ist, dass man gekränkt ist und die andere Person deswegen nicht mehr zu sprechen hat als ein Beispiel.
Ist das nicht auch eine Infantilisierung von Diskurs? Also es klingt wie ein Kind. Also ich bin verletzt und deswegen rede ich nicht mehr mit dir. Punkt.
Ja, da würde ich schon also auch von einer Infantilisierung sprechen, aber das wird häufig falsch verstanden als die Vorstellung, dass die Aktivistinnen wie Kinder quasi seien, das nimmt sie auch wieder ein Stück aus der Verantwortung und das würde ich nicht machen, sondern ich würde sagen, das ist eine Selbstinfantilisierung. Also eigentlich noch ein gröberes Problem, weil man dann kein Kind ist, sondern sich zum Kind stilisiert, zu einer Person, die keine Ambivalenzen erträgt, die keine Irritationen erträgt, obwohl Irritationen ja eigentlich ein wichtiger Faktor dafür sind, dass das kritische Denken in Bewegung bleibt.
Sie sprachen von positiven Aspekten und ich möchte trotzdem nochmal auf diesen Begriff der Ohnmachtserfahrung vielleicht zurückkommen, weil es ist ja so, wenn ich etwas boykottiere, dann selbst ermächtige ich mich ja auch über dieses Problem. Also kann das denn nicht auch positiv gedreht werden? Also dass Stimmen, die beispielsweise aus Minderheiten kommen, auf einmal dann dadurch eine Selbstermächtigung erfahren, die etwas cancelt?
Ja, also auch da würde ich sagen, dass es Ohnmacht ja eigentlich bedeutet, und das bezieht sich auch auf Menschen, die Diskriminierung erfahren haben, wo man dann wirklich zum Teil von Ohnmacht sprechen kann oder auch bei Gewalterfahrung, dass es ja darum gehen muss, sich zu ermächtigen, handeln zu können. Und das ist ein Grund, warum es auch Aktivismus gibt, als tatsächlich sich Gehör zu verschaffen. Das hängt aber nicht unbedingt mit einer Call-out oder Cancel-Culture zusammen oder mit diesem Aktivismus der verletzten Position oder der Verletzung, sondern es ist notwendig vielmehr, dass Menschen tatsächlich über Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen sprechen und zusätzlich auch Freiheit, Emanzipation einfordern. Und das ist für mich was anderes, als immer wieder auf der Kränkung, auf der verletzten Position zu verharren, die am Ende etwas Passives bleibt und eine Position, in der man immer nur um Anerkennung von der anderen Seite ringt und nicht diesen Schritt weitergeht oder in eine andere Richtung geht, und zwar nach einer der Schritt in Richtung Befreiung, als sich auch aus diesem verletzten, diskriminierten Status zu befreien. In dem Sinne würde ich sagen, ja, es ist notwendig, das ist auch immer mein Punkt, dass diskriminierte Menschen mit Diskriminierungserfahrung sich damit öffentlich zu Wort melden können und dass die Gewalt, die sie erfahren, dadurch auch bezeugt wird, was ein wichtiger Punkt ist. Und es ist auch wichtig, sich aus dieser Position wiederum heraustreten zu können oder das zumindest zu fordern.
Aber wo überschreitet man dann die Grenze? Also zwischen einem positiven Aktivismus, sich eben Gehör zu verschaffen, was ja völlig legitim ist, und dann halt eben dieser Grenzüberschreitung im Sinne, dass ich dann einfach boykottiere und dann auch auf eine recht unverschämte Art und Weise es manchmal auch tue.
Also ich denke, Aktivismus muss auch häufig unverschämt sein und muss auch boykottieren.
Das würde ich schon so sehen. Also ich glaube nicht, dass ein braver, liebevoller Aktivismus, sonst wäre ich auch keine schrille Polit-Hunde, so viel immer erreichen kann, sondern wenn es in der Gesellschaft einen Skandal gibt und Verhältnisse, die skandalös sind, dann müssen die auch skandalisiert werden. Also dann braucht es auch Menschen, die an diesen Verhältnissen rütteln. Und das funktioniert nicht, ohne unverschämt zu sein. Das würde ich schon sagen. Von dem her ist quasi, es gibt keinen braven Aktivismus auf der anderen Seite. So ein Aktivismus, genauso wie Kritik, kommt nicht daher und schüttelt einem grinsend die Hand. Das wäre eher dann vielleicht eine falsche Art, könnte man dann sagen. Sondern es geht wirklich darum, eher jemanden bzw. die Gedanken vielmehr ins Wanken und ins Schütteln geraten zu lassen.
Okay. Ja. Bei der Cancel Culture oder Aktivismus der Verletzung, da geht es ja auch oftmals um die Einforderung einer politischen Korrektheit. Wird sie deswegen oder ist sie deswegen in heutigen Zeiten so en vogue, weil die Politik ihre Korrektheit schon längst verloren hat und den Tabubruch kultiviert? Ich muss dann an so Beispiele denken, wie zum Beispiel Gaulands Vogelschiss oder Höckes ambivalente Schmähung des Berliner Holocaust-Mahnmals. Also man könnte ja vielleicht auch sagen, dass dieser Aktivismus der Verletzung oder die Cancel Culture, also so eine Art Reaktion auf eine Frustration über das Versagen der Politik ist.
Bin mir nicht sicher, ob es sozusagen einen anderen Status in den letzten Jahrzehnten gegenüber der Politik auch hierzulande gab. Also als dass es ein Stück weit eine Enttäuschung gab, gerade aus Minderheitenperspektive, in unterschiedlicher Art. Also ich denke da auch an die Verfolgung von Homosexuellen, die fehlende Aufarbeitung, die fehlende Rehabilitierung jahrzehntelang und so weiter, auf die es ja aus unterschiedlichsten Parteien oder auf unterschiedlichste Parteien bezogen eine durchweg Enttäuschung gab. Der Tabubruch aktuell als Inszenierung ist dabei in meinen Augen nicht nur von der rechten Seite zu beobachten. Aber natürlich, und das ist dann der Punkt mit der politischen Korrektheit, wenn es um solche Aussagen wie von Höcke oder Gauland oder Ähnlichen geht, die dann, wie man sagt, geoutcalled wurden, also skandalisiert wurden, würde ich es nennen, dann skandalisiert es ja tatsächlich in den beiden Fällen eine NS-Verharmlosung und eine Holocaust-Relativierung, würde ich sagen. Und das ist dann wieder wichtig, sich den Inhalt anzuschauen. Und das gehört auch in meinen Augen, meinem politischen Verständnis nach, in einem deutschen Parlament. Wenn dort faschistische Verlautbarungen getätigt werden oder verharmlosende Verlautbarungen, dann gehören die auch skandalisiert. Und das ist dann tatsächlich ein Einfordern, man kann sagen, von einer politischen Korrektheit im Sinne von korrekten politischen Äußerungen und Forderungen. Und eine Forderung, eben keine Diskriminierung und Geschichtsverfälschung zuzulassen. Insofern würde ich eher das tatsächlich nochmal den Punkt setzen, dass die AfD als ein Beispiel, also ein populär dafür immer herangezogenes Beispiel, tatsächlich diesen Aktivismus auch der Verletzung als Politik und der Emotionen, der vorgetäuschten Emotionen ja kultiviert hat. Und dass eine gerechtfertigte Kritik dann wiederum gegenüber der AfD ist, die sich da äußert.
Ich will nochmal dieses Problem von der anderen Seite angehen und vielleicht auch mal nach, es geht ja auch in vielen Fällen, dieses Aktivismus der Verletzung, Cancel Culture, Callout Culture, geht es ja oftmals auch um so eine Selbstinszenierung, habe ich manchmal das Gefühl, als aufgeklärtes Wokes, wie es ja so in dem Slang heißt, Individuum, in der Gutsein zu sowas wie einer Tugend erklärt wird, zu einer opportunistischen Währung. Das hat auch die Journalistin Angela Nagel einmal beschrieben. Also je mehr man dieser Währung aufs eigene Konto schreiben kann, desto besser steht man da.
Und es ist tatsächlich ein ganz zentrales Problem in dieser Art von Aktivismus, in dem wie heute auch politisch agiert wird. Und zwar, dass es eher darum geht, Gefälligkeitsstichwörter einzustreuen, um gut dazustehen. Und es geht dann nicht darum, beispielsweise Rassismus zu kritisieren oder Homosexuellenfeindlichkeit zu kritisieren, sondern es geht vorrangig darum, also gleich so eine Werbestrategie, nicht als rassistisch oder nicht als homophob dazustehen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Standpunkte, auf die man sich da begibt. Das eine ist dann nämlich, tatsächlich sich gegen Rassismus zu wenden, gegen Homosexuellenfeindlichkeit zu wenden und das auch kompromisslos. Und die andere Seite, also gut dastehen zu wollen, nicht rassistisch dastehen zu wollen, damit begibt man sich in eine Position, in der es dann zu solchen Prozessen kommt, wie dass man jemanden einlädt, wieder auslädt und man gar nicht weiß, wie sind die Veranstalter jetzt eigentlich drauf? Welche Position nehmen die da eigentlich ein? Weil es eigentlich nur darum geht, gut dazustehen, nicht als rassistisch zu gelten. Und diese Angst, das meine ich auch mit dem Affekt in Bezug auf soziale Medien, diese Angst und diese Affekte, die bringen für die Diskussion in dem Punkt dann nicht besonders weiter. Also wenn es nur darum geht, bloß nicht angegriffen zu werden, dann kann man nicht klar denken. Und mit diesem, unter diesem Druck stehen auch tatsächlich viele Veranstalterinnen. Und das sind dann auch wieder zwei Punkte. Die eine Seite ist, dass man sich natürlich fragen muss, wen lade ich ein, und das dann auch rechtfertigen können muss. Und die andere Seite ist, dass der Druck so groß ist, dass dieses sich Gedanken machen, auch Position beziehen, häufig als nicht möglich von den Veranstalterinnen erachtet wird.
Selbst Barack Obama schaltete sich ja auch in die Diskussion ein und kritisierte in einer Talkshow einen Aktivismus, der darauf abzielt, Menschen für ihre Äußerungen bloßzustellen. Und das sei kein Aktivismus, meinte er. Die Welt sei viel komplizierter, ziemlich messy, also unübersichtlich, als dass sie sich halt eben klar in Gut und Böse unterteilen ließe. Also letztendlich lese ich daraus so ein Plädoyer für einen Umgang mit Doppeldeutigkeiten, Ambiguitäten. Und Sie haben es auch schon zuvor dieses Wort fallen lassen, Ambiguitäten. Fehlt es uns an Ambiguitätstoleranz?
Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also auch das, was Barack Obama gesagt hat. Und dabei tatsächlich jeweils das Spezielle, also den Einzelfall betrachten. Sie hatten eingangs den Fall des Kölner CSDs erwähnt. Und da gibt es ja tatsächlich aus meiner Perspektive zwei Aspekte, die da als sehr wichtige für mich hervortreten. Also einerseits, das ist eine Veranstaltung, bei der diskutiert werden sollte von der sogenannten lesbisch-schwulen-Trans-Community, welches Motto genommen wird, was dort nicht möglich war, weil Aktivistinnen das durch Schreien und Äußerungen, dass sie verletzt seien und so weiter, boykottiert haben. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man ja tatsächlich das Verwenden von der deutschen Nationalhymne bei einer queeren und lesbisch-schwulen Demonstration hinterfragen und auch kritisieren, auch vehement kritisieren kann. Also nicht nur darf, sondern auch kann. Und da also einmal durch diese Intervention eine Diskussion verunmöglicht wurde und es dann nur die Position gibt, entweder man ist dafür oder man ist dagegen. Und wenn man für das Motto ist, dann ist man auch gegen diese Form von Aktivismus. Und da werden Sachen in eins gesetzt, die so eigentlich nicht zusammengehören. Und das meine ich auch ein Stück weit mit einer Intoleranz gegenüber Ambivalenzen auszuhalten, auch unterschiedliche Aspekte sich nochmal angucken zu können.
Was können wir denn aus so einer Ambiguitätstoleranz für uns und die Streitkultur lernen?
In meinen Augen, dass man den anderen tatsächlich anders sein lassen kann, was nicht bedeutet, dass man alles, was der andere sagt und macht, akzeptieren oder irgendwie gut finden muss. Und tatsächlich in dem Streit die Differenzen und Kritik aushalten. Und am Ende bedeutet es auch, die Fähigkeit zu behalten oder zu erwerben, Kritik formulieren zu können.
Und es geht ja auch mit dieser Cancel Culture auch die Frage nach einer neuen, also das ist ja auch an die sozialen Medien wiederum geknüpft. Ne? Und da stelle ich mich halt immer die Frage, wie könnte so eine neue digitale Diskursethik denn aussehen, die das erlaubt, was Sie gerade beschrieben haben? Also wie könnte so etwas funktionieren online?
Ja, es ist natürlich für mich, und da halte ich mich auch immer zurück, mit Verhaltensregeln aufzustellen. Das ist ja genau die Form von Aktivismus, die ich auch kritisiere. Aber ich habe schon was, wenn es um diesen digitalen Aktivismus oder diese digitalen Medien geht. Und zwar was relativ Banales, das womöglich sinnvoll wäre, sich nicht so häufig von sozialen Medien erregen zu lassen. Also womöglich einfach nicht so häufig auf das Smartphone und Twitter zu schauen.
Also eine Art digitales Detox.
Ich würde stark dafür plädieren. Weil es kann ja tatsächlich die Gedanken und das Streiten und die Debatte anregen, aber zu viel von diesem Affekt blockiert die Debatte am Ende tatsächlich.
Sagt Patsy Lamour-Lalove hier in den Kulturfragen zu dem Thema Cancel Culture, linke Tyrannei oder moralischer Boykott. Sie ist Herausgeberin des Buches Beißreflexe, Kritik an queerem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten, Sprechverboten. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank ebenfalls.
Jetzt geht es hier weiter mit der Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Raphael Smartzoch.